wenn der König kommt, mit Anmut und Ehre den Raum betritt. Nichts hat mehr Bedeutung, als vor ihm niederknien, flehen, dass sein Feuer sich verbreitet. Macht auf die Tore für den Herrn, ebnet ihm die Wege, macht auf die Tore für den Herrn. Hosianna, 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 der König kommt. Mit einer Stimme preisen wir siegreich unseren Herrn, Jesus, für immer der König. Komm und zieh ein, wir sind bereit für deine Herrlichkeit. Ja, mit dem Liedtext von Timo Langner und Dominik Wegner begrüße ich euch zu diesem Gottesdienst heute an Palmsonntag. Hosianna, der König kommt. So haben damals die Menschen Jesus empfangen und ihm zugejubelt. Und so wollen wir ihm auch heute hier im Gottesdienst die Ehre geben, ihm begegnen, ihn loben und preisen. Und zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Ja, Herr, manchmal wünschten wir, du kämest sichtbar daher und würdest auf einen Schlag alles Elend beenden. Aber du kommst auf einen Esel geritten in der Gestalt eines machtlosen Menschen und dein Weg führt in Leiden und Sterben. Jesus, du unser König, statt Palmzweigen legen wir dir unseren Mangel und statt der Kleider unsere Sehnsucht vor die Füße. Wir wollen dir danken für den Weg, den du aus Liebe zu uns gegangen bist und wollen lernen, dir immer mehr zu vertrauen. Öffne unsere Herzen und lass uns dir nachfolgen, heute und alle Tage. Amen. Bevor wir das nächste Lied singen, habe ich noch ein paar Gedanken zum Thema. Alle Welt läuft ihm nach. So hat Jörg das Thema gewählt. Ja, warum läuft man eigentlich jemandem nach, folgt man jemandem? Ich habe mal so ein paar Beispiele rausgesucht, es gibt bestimmt noch mehr. Ja, schon mal, wenn man jemanden mag, natürlich, ganz klar. Aus Neugier vielleicht. Da hat doch jemand ein tolles Ziel oder scheint den Weg zu kennen. Ja, Wissenschaftler sagen ja auch, wir haben so einen Herdentrieb, wir Menschen. Und das stimmt wohl, wenn wir dran denken. Bei Rot läuft schon mal einer über die Ampel und die nächsten folgen einfach. Das sieht man häufiger. Das ist nur ein Beispiel. Ja, Menschen folgen auch ihren Idealen oft überall hin. Fans ihrer Fußballmannschaft zum Beispiel oder zu Konzerten. Da gibt es aber auch welche, die folgen bewusst, um Krawall zu stiften. Ja, an Palmsonntag folgen Menschen unter anderem an Palmsonntag Jesus und viele folgen ihm. Und aus welchen Beweggründen, das hören wir nachher in der Predigt. Ich lese Matthäus 4, 18 bis 22. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der später Petrus genannt wurde, und seinen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf: Kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus am Strand zwei anderen Fischern, den Brüdern Jakobus und Johannes. Sie saßen mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und flickten Netze. Auch sie forderte Jesus auf, mit ihm zu gehen. Da verließen sie das Boot und ihren Vater und gingen mit Jesus.
Wir haben es gehört von vielen unterschiedlichen Seiten und mit unterschiedlichen Medien. Wir haben Palmsonntag. Warum eigentlich stehen wir nicht hier mit einem Palmwedel in der Hand? Könnten wir doch eigentlich tun, oder? In manchen Gemeinden wird das so gemacht. Zur Erinnerung an das, was damals war, um sich darauf einzustimmen, dass Jesus auf dem Weg ist nach Jerusalem, auf dem Weg zum Kreuz und dann zur Auferstehung. Aber das kennen wir ja schon. Wir wissen ja, was kommt. Wir wissen, was passieren wird. Und es ist keine Wiederholung dessen, was irgendwann einmal war, sondern wenn, dann ein Erinnern an das, was irgendwann einmal passiert ist. Irgendwann, vor 2000 Jahren ungefähr. In dieser Zeit, als Jesus auf dieser Erde lebte, war es so, dass alles, was er gemacht hat, sich ausgewirkt hat. Nachdem er aufgetreten war, folgten ihm Menschen. Und das war so schön eben. Erst einer, zwei, dann ein paar mehr. Dann wurden es mehr und mehr und mehr und mehr und dann ging es wieder in den Keller. Nach der Kreuzigung blieben nicht mehr viele übrig. Und von denen, die noch da waren, wären wahrscheinlich die meisten abgesprungen, wenn es nicht Ostern gegeben hätte und Pfingsten. Das, was damals war, ist eine ganz interessante Geschichte. Aber was hat es mit uns heute zu tun? Das ist die Frage, der ich nachspüren möchte. Denn diese Aussage, die ich zum Thema gemacht habe, die letzte Aussage in dem Text, den ich gleich lesen werde, alle Welt läuft ihm nach, ist etwas, was wir heute nicht sehen. Ganz und gar nicht. Wenn, dann könnte man sagen, alle Welt läuft ihm weg. Und vielleicht hat das Gründe. Und ich denke, es gibt ein paar davon, die mir bewusst geworden sind und die ich heute Morgen mit euch teilen möchte. Ich lese aus Johannes 12 die Verse 12 bis 19. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet ist er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatten, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte, und da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Soweit der Text für heute. Er fängt an mit einer ganz interessanten Aussage, und ich möchte heute an diesen Aussagen, die Leute damals so gesprochen haben, entlang gehen. Das erste ist diese Aussage, gepriesen sei Gott. Wenn etwas Besonderes passierte zur Zeit, als Jesus auf dieser Erde war, trotz all den Fragen, trotz all den Wirren, den Streitigkeiten, war das in Israel so, dass die Leute sagten, gepriesen sei Gott. Egal, ob man das jetzt ernst gemeint hat oder nicht, man wusste, alles, was wir haben, alles, was wir kennen, was wir sehen, was wir erleben, hat etwas mit Gott zu tun. Und deswegen müssen wir Gott preisen. Gott steht am Anfang. Gott steht am Anfang. Und das wurde deutlich in dieser Begegnung. Die Menschen kommen aus Jerusalem heraus, Jesus entgegen. Sie wollen ihn empfangen. Sie wollen ihm ehren. Sie wollen ihm einen ganz besonderen Auftritt nach Jerusalem geben. Warum? Die einen mit Sicherheit, weil sie ihn zum König machen wollen. die anderen, weil sie hoffen auf das, was kommt. Aber das Entscheidende für die Leute ist tatsächlich, in der damaligen Zeit ist ihr ganzes Leben geprägt vom Handeln Gottes. Alles, was passiert, wird auf Gott zurückgeführt. Auch, dass die Römer da sind. Auch die Ankündigungen vom Messias. Auch all das Schlimme, was sie erleben, ist geprägt vom Handeln Gottes, weil sie wissen, letztendlich hat Gott alles in der Hand. Da unterscheiden wir uns ganz deutlich von den Menschen damals. Wenn wir heute etwas Besonderes erleben, kommt kaum jemand auf die Idee, das Gott zuzuschreiben. Egal, ob das besondere Menschen sind, die etwas Besonderes leisten, etwas Gutes tun für ihr Land, die den Menschen einen Weg zeigen, der ihnen hilft, einen Schritt weiterzukommen. All das wird, wenn überhaupt, der Wissenschaft oder sonst irgendjemandem zugeschrieben, aber nicht Gott. Ganz im Gegenteil. Man versucht, all das, was wir kennen aus der Schöpfung, sogar Gott aus der Hand zu nehmen. Bis dahin, dass Menschen einfach glauben, dass sie selber in der Lage sind, alles ohne diesen Gott zu tun. Das ist unsere Umgebung. Das ist das Land, in dem wir leben. Das sind die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und selbst wenn Gott Wunder tut, dass er Kranke heilt, dass man zusehen kann, überlegt man, wie so etwas Komisches denn passieren kann. Normal ist das nicht. Aber auf die Idee zu kommen, dass Gott derjenige ist, der in dieser Zeit, in der wir leben, in einem Menschen eingreift, etwas verändert an der Situation, etwas neu macht, auf diese Idee kommen nur noch ganz wenige. Aber auch damals war nicht alles Gold, was glänzte. Die zweite große Aussage, die die Menschen damals machen, ist: Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus, der Messias. Man weiß, er kommt im Namen des Herrn. Man weiß, er ist der, den Gott bevollmächtigt, beauftragt hat, gesalbt hat. Messias heißt der Gesalbte. Gott hat ihm die Fähigkeiten übertragen, all das zu tun, was jetzt zu tun ist. Das war das, was in der Bibel steht. Was man daraus gemacht hat, war, man hat sich überlegt, was bedeutet das jetzt für uns? Wenn der Messias kommt, das erste und größte Problem, was man hat, sind die blöden Römer. Also muss er doch dafür sorgen, dass die Römer unser Land verlassen. Ist doch klar, wenn von Gott ein Mensch kommt, so wie in der Geschichte immer wieder, zum Beispiel bei den Richtern, haben wir gebetet und Gott hat uns einen neuen Richter geschenkt und der hat unsere Feinde vertrieben. Also muss Jesus kommen, um die Feinde zu vertreiben, und damit er dafür die Autorität hat, wird er zum König in Israel. Der Herodes, zu der Zeit gab es auch einen davon, war nicht begeistert davon. Davon lesen wir in der Apostelgeschichte, dass er viel Spaß daran hatte, Jakobus, den Bruder von Petrus, hinzurichten. Einfach nur, weil der sich ihm nicht unterstellen wollte und sein Zeugnis für Jesus nicht aufgeben wollte. Jesus ist der Messias, das ist klar, aber die Menschen wollten Jesus als ihren neuen Herrscher, das ist ganz praktisch. Wenn wir nichts mehr zu essen haben, sorgt er dafür, dass aus dem Wenigen, was da ist, genug wird. Das haben sie erlebt. Wenn mal jemand krank ist, holen wir ihn und er sorgt dafür, dass derjenige wieder gesund wird. Gut, ganz praktisch. Und sogar bei dem Lazarus, was man gerade vorher erlebt hatte, wenn jemand gestorben ist und es vielleicht ein guter Mensch war, dann bitten wir Jesus und er sorgt dafür, dass er wieder lebendig wird. Das ist doch der Typ, den man brauchen kann, oder? Einen solchen König wünscht man sich doch. Und wenn der auch noch dann dafür sorgt, dass es uns allen gut geht, dass alles wieder prima läuft, dass die, wie gesagt, die Römer abhauen und wir Frieden haben, Ruhe haben, dann ist doch alles gut. Heute sind wir ähnlich auf der Suche nach jemandem, der diese Welt zum Positiven verändert. Und das ist so interessant, wenn man sich das anguckt. Wir haben verschiedene Probleme in unserer Zeit, von denen wir zum Teil nicht mal wissen, ob sie wirklich existieren, aber immerhin sind sie da und es wird darüber geredet und sie haben Folgen auf unseren Geldbeutel und vieles andere. Und da wird dann gesagt, wie wäre es denn, wenn dieser Jesus dafür sorgen würde, dass wir Menschen besser mit der Umwelt umgehen? Und in den Kirchen wird dann gesagt, wir müssen ein Vorbild sein in unserem Umgang mit der Schöpfung Gottes. Obwohl man gar nicht mehr daran glaubt, dass Gott wirklich der Schöpfer ist, aber wir müssen Vorbild sein. Und Jesus ist derjenige, der in seiner Liebe ja alles zudeckt. Also Liebe ist das Allergrößte, was man sich vorstellen kann. Und wenn Menschen lieben und wie und wen und was auch immer sie lieben, ist völlig egal. Hauptsache sie lieben. Liebe ist das, was Gott auf diese Welt gebracht hat. Und in der Person Jesu ist die vollkommene Liebe da. Also müssen wir als Menschen Liebe weitergeben. Zu jedem und allem. Und wundern uns überhaupt nicht mehr, dass die Art und Weise, wie wir die Liebe von unseren Eltern erlebt haben, nicht das war, dass unsere Eltern uns nicht gesagt haben, ob wir ein Junge oder ein Mädchen sind. Oder nicht gesagt haben, was sie mit uns alles angestellt haben, wenn wir was angestellt hatten. Und dass uns das letztendlich gut getan hat. Ich weiß, ich habe nicht oft Prügel bekommen. Ich war ein ganz braver Junge, wirklich. Aber ich erinnere mich so an eine Situation, wo ich doch was ausgefressen hatte. Und ich habe mal einen hinten drauf gekriegt. War nicht viel, war nicht schlimm. Aber für mich war das eine Erlösung. Ich wusste, jetzt ist es raus, jetzt ist es vorbei, jetzt ist Schluss. Thema erledigt. Und nicht wie manche Eltern, die heute sagen, also wer sind wir schon, dass wir unseren Kindern sagen sollten, was richtig oder falsch ist. Die wissen doch selbst, was ihnen gefällt. Wir leben in einer Zeit, in der wir Liebe völlig anders deuten, als sie ursprünglich gesehen wurde. Da ist nicht die Rede davon, dass Liebe etwas kostet. Dass Jesus, um uns zu vergeben, bis zum Kreuz gehen musste. Dass es nicht am Palmsonntag aufhört, wo Jesus empfangen wurde, sondern er gefangen genommen wird, er ausgepeitscht wird, so schlimm, dass der Petrus nicht mehr in der Lage ist, noch einen klaren Kopf zu haben und sich weiter zu diesem Jesus zu stellen, sondern aus lauter Angst und Panik sagt, ich kenne den Kerl nicht. Und dann am Kreuz, bis zu der Aussage, Vater, warum hast du mich verlassen? Wo er unsere Schuld trägt. Die Sünde der ganzen Welt. Das ist Liebe. Das ist Liebe, die sich einsetzt für den anderen. Die leidet für den anderen. Die hilft an der Stelle, wo Hilfe nötig ist. Und nicht zuerst sich selber sieht und sein eigenes Wohlbefinden. Jesus zeigt, was Liebe ist. Indem er für uns stirbt, damit wir mit ihm leben können. Er ist nicht nur der Mensch, der liebevoll alles Mögliche ein bisschen schöner macht, ein bisschen bunt anstreicht, sondern er ist der, der kommt in unsere Herzen hinein und er sagt, das, was in deinem Herzen nicht in Ordnung ist, dein Egoismus, dass du dich um dich selber drehst, das muss ich ändern. Dass du nicht bereit bist, den anderen zu vergeben, das muss ich ändern. Dass du nicht bereit bist, loszulassen, was dich bindet, das muss sich ändern. Sonst wirst du niemals erleben, was Liebe wirklich heißt. Sonst wirst du niemals erleben, wie aus deinem Leben etwas Besonderes werden kann. Jesus verändert, ja. Und er ist liebevoll dabei. Und trotzdem tut es manchmal sehr, sehr weh. Die Wege, die Gott mit uns geht, sind nicht immer schön, aber gut. Denn sie bauen auf. Sie holen das aus unserem Leben hervor, was drinsteckt, was man sich erarbeiten muss. Und jeder von euch weiß, wie das war, als man noch jung war, noch nicht viel Geld hatte und es dann geschafft hat, irgendwann mal das erste Auto zu kaufen. Das war viel mehr wert als der teure Mercedes, den irgendjemand anderes geschenkt bekommen hat. So sind wir Menschen wirklich. Wir brauchen das und das, was wir uns erarbeitet haben, das ist etwas anderes als das, was man uns einfach so übergibt. Jesus verändert nicht das Äußere, sondern das Innere von innen heraus. Und dann diese letzte große Aussage in diesem Abschnitt: Alle Welt läuft ihm nach. Das ist ja zunächst einmal die verzweifelte Bilanz von dem, was die Pharisäer damals sagen. Sie sind fix und fertig. Und nachdem jetzt auch noch Jesus auch noch dem Lazarus zum Leben erweckt hatte, merken sie, wir verlieren diese Menge von Menschen, die uns bisher immer geachtet hat. Die laufen nicht mehr hinter uns her, die hören nicht mehr auf uns, die hören lieber auf diesen Jesus. Und sie haben vorher versucht, sein Reden schlecht zu machen. Sie haben versucht, ihn zu widerlegen. Sie haben alles Mögliche getan und hatten eine Menge geschafft und haben viele Leute ins Zweifeln gebracht. Aber jetzt haben sie begriffen, wir haben es nicht mehr in der Hand. Wir werden Jesus umbringen, wir werden auch den Lazarus wieder umbringen, aber ob wir das damit hinkriegen? Ob damit wirklich Ruhe ist? Für mich ist das bezeichnend daran, dass die Jünger nicht auf die Idee kamen, nachdem Jesus gestorben war, das Grab zu bewachen. Das waren die Pharisäer und die hohen Priester, die gesagt haben, wir müssen das Grab bewachen lassen. Warum? Begründung war, damit die Jünger es nicht stehlen. Aber sie hatten im Kopf, dieser Jesus hat gesagt, er wird am dritten Tag auferstehen. Sie wussten es noch, die Jünger nicht mehr. Und das ist so wichtig dabei. Die Pharisäer merken, ihnen schwimmen alle Fälle davon. Denn alles, was sie wollten, hatte etwas mit ihrem eigenen Vorteil zu tun. Sie hatten es geschafft, eine Allianz mit den Römern zu schaffen, die irgendwie so noch erträglich war. Sie wollten nicht zu sehr querschießen, aber auch nicht zu wenig. Sie haben es zugelassen, dass die Römer ihnen einen hohen Priester gegeben haben. Dass die Römer festgelegt haben, wer ihr König war, Herodes. Und sie haben es akzeptiert, weil man damit ja noch relativ viele Freiheiten hatte. Sie haben diesen Weg gewählt, mit dem man noch zum eigenen Vorteil handeln konnte. Und Hauptsache, sie sind diejenigen, die wissen, wo es lang geht, und die anderen hören auf sie. Wie sieht das heute aus? Alle Welt läuft ihm nach, bei uns nicht. Definitiv nicht. Warum nicht? Warum laufen die Menschen Jesus heute nicht mehr nach? Was fehlt ihnen? Damals, die Pharisäer haben kapiert, dieser Mensch hat eine Autorität, die weit über der steht, was wir jemals erreichen können. Wenn er redet, passiert das. Wenn er etwas tut, bewirkt das etwas. Wenn er Menschen frei macht, verändern die ihr ganzes Leben. Und sie können nur versuchen, darauf zu achten, dass man möglichst viele kleine Gebote und Gesetze hält. Und damit das mit dem Halten leichter ging, hatte man ja für sich selbst viele, viele Auswege gefunden, wie man die Gesetze vielleicht auch verstehen konnte. Sodass es letztlich nicht mehr darum ging, Gott zu ehren oder deutlich zu machen, dass es uns wichtig ist, das zu tun, was Gott von uns will, sondern auch da den möglichst bequemen Weg zu finden. Das war damals auch schon so. Und trotzdem war dieses Allgemeine als Volk Gottes immer noch da. Gott ist der, der über allem steht. Heute nicht mehr. Heute sind wir sehr selbstständig geworden. Wir haben es gelernt, ohne Gott klarzukommen. Wir haben es gelernt, unseren Weg selber zu finden. Wir haben es gelernt, fertig zu werden mit unseren Naturkatastrophen, fertig zu werden mit all den anderen Sachen. Ich habe das heute nochmal gelesen, dass ja der Vulkan in der Eifel jetzt demnächst ausbrechen wird. Ich finde das immer so schön, wenn man das so schön schreibt. Ja, die belegen das mit ganz vielen Beben, die jetzt schon da sind und alle möglichen Sachen. Und dann schreiben sie zum Schluss, so im allerletzten Satz, der Vulkan wird 100% ausbrechen, aber noch nicht. Aber noch nicht. Das ist unsere Denkweise. Wir wissen, diese Welt geht vor die Hunde, aber noch nicht. Wir wissen, alle Menschen werden einmal sich vor Gott rechtfertigen müssen, aber noch nicht. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und wer weiß, ob es diesen Gott bis dahin überhaupt noch gibt. Wir als Menschen haben Wege gefunden, schon damals, und wir machen das heute noch viel besser, als die Pharisäer das damals konnten, indem wir uns einfach eine Alternative schaffen, die, ja, wir kennen ja diesen Satz, es gibt alternative Wahrheiten. Es ist nicht mehr das eine wahr und das andere falsch, sondern es ist einfach nur eine alternative Wahrheit. Und so leben wir. Das haben wir uns angewöhnt. Damit gehen wir um und versuchen, für uns selber klarzukommen. Und wundern uns, dass Kriege wiederkommen, dass wir es nicht schaffen, Frieden zu halten in Europa, dass wir es nicht schaffen, auch nur mit einem kleinen Virus klarzukommen, dass wir es nicht schaffen, die Umwelt halbwegs in Ordnung zu halten, dass wir es nicht schaffen, mit unseren Rohstoffen so umzugehen, dass sie noch längere Generationen halten. Wir schaffen es nicht, aber man gesteht es sich nicht ein, sondern erfindet immer neue Regeln und Gesetze, um das Ganze zu verschleiern und immer wieder neue Wege zu gehen, die aber ganz andere Probleme wieder hervorrufen. Anstatt mal zu kapieren, wir haben das ganze Problem nur, weil wir Egoisten sind. Weil wir zuerst an uns denken und nicht lieben. Weil wir zuerst überlegen, wie kann es für mich am besten laufen. Und nicht, was macht das mit den anderen. Alle Welt läuft Jesus nach. Das war damals so. Und wenn ich in der Offenbarung lese, dass am Ende dieser Zeit oder nach dieser Zeit, wenn die Menschheit zu Ende gegangen ist und dann vor dem Thron Gottes eine unzählbar große Schar von Menschen vor ihm steht und ihn anbeten wird. Eine unzählbar große Schar. Menschen, die aus allen Stämmen, aus allen Ländern und Nationen kommen, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes, wie das so schön wörtlich dort heißt, die sich von Jesus Vergebung gesucht haben. Eine unzählbar große Schar von Menschen, die ihm wirklich verherrlicht und ihn preist, nicht sich selbst. Die weiß, Jesus ist nicht nur der Messias, sondern er ist der König. Aber nicht irdischer König, sondern König von allem. Er ist der, der alles in seinen Händen hält. Er ist der, der dem nichts unmöglich ist. Und er ist der, der uns liebt und uns seine Hand reicht und uns anbietet, unseren Weg mit ihm zu gehen. Er ist da, heute und morgen und bis in Ewigkeit. Und je mehr Menschen wir auf diesem Weg mitnehmen können zu ihm und mit ihm, umso besser. Wir verlieren dadurch nichts, sondern wir gewinnen. Geschwister, Brüder und Schwestern, Freunde, Menschen, mit denen wir gemeinsam diesen Gott loben und preisen können. Und er lädt uns dazu ein, das weiterzugeben, was er für uns getan hat. Und ich möchte uns dazu einladen, dass wir diese Feiertage, die jetzt auf uns zukommen oder ein Stück weit ja jetzt schon begonnen haben, nutzen dafür, uns das bewusst zu machen, was es heißt, dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern lebt und liebt und uns zur Seite steht. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns liebst, unendlich. Ohne Grenzen, ohne Anfang und ohne Ende. Und dass deine Liebe aber nicht einfach nur alles zukleistert, sondern dass deine Liebe das Leben hervorbringt. Das Gute hervorbringt. Das, was wirklich hilft, was wirklich trägt, was wirklich weiterführt. Deine Liebe ist es, die in unserem Leben Neues bewirkt, Veränderungen bewirkt, die menschlich überhaupt nicht möglich sind. Und ich bitte dich darum, dass deine Liebe in unserem Herzen Früchte trägt, dass wir lieben, wie du liebst, jeden Menschen, ohne Unterschied. Und dass wir Menschen helfen, aus dieser Liebe heraus auch die Hilfen zu bekommen, die sie brauchen, Orientierung zu bekommen, eine Richtung zu bekommen, die ihr Leben sinnvoll macht. Eine Hoffnung zu bekommen, die über das irdische Leben hinausreicht. Herr, hilf uns dabei. Alleine schaffen wir es nicht. Wir bitten dich darum, dass du uns Erweckung schenkst, die in uns anfängt und die uns in uns das Feuer, wie es immer wieder durch die Geschichte zu bestimmten Zeiten da war, wieder neu anfacht, dass wir vor lauter Liebe zu dir wirklich brennen und gar nicht mehr anders können, als wirklich zu rufen, gepriesen sei Gott, weil er uns seinen Sohn gegeben hat. Gepriesen sei Gott, weil er uns Vergebung und Rettung und neues Leben geschenkt hat. Und nicht nur uns, sondern Jesus ist gestorben für alle Menschen. Danke dafür, Herr Jesus, dass wir das so sehen können. Und dass deine Liebe, deine Vergebung für alles reicht. Und dass wir in dir und mit dir gemeinsam diesen Weg gehen können. Dafür danke ich dir von Herzen und lobe und preise dich und deinen heiligen Namen. Amen. Amen.